Nun muss ich sagen, ich habe ja sehr viele Kriege erlebt. Fast in allen Kriegen gab es westliche Interventionen, also amerikanische. Und in keinem einzigen haben wir gewonnen. Keinen einzigen.
Wie geht man denn diplomatisch an einen autoritären und extrem selbstbewussten Staatschef wie Wladimir Putin heran?
Ich glaube, da ist einfach Ihre Frage schon falsch.
Man sagt, es gibt keine falschen Fragen.
Wenn Sie für Frieden verhandeln, dann spielt Schuldfrage keine Rolle.
Ich stelle mir die Frage, wie ist man auf diese Zahl gekommen?
Also ich würde die Europäer als komplett irrational einschätzen.
Man sieht ganz klar, die Sanktionen haben schon deutliche Spuren hinterlassen.
Eine der größten Ängste, glaube ich, die man bei der EU in Brüssel hat, ist, dass die USA ihre Sanktionen aufheben.
Wie kann das sein, dass Diplomatie völlig ausgelassen hat?
Da war ich ja sehr involviert in diese Istanbul-Verhandlung.
Wissen wir, zum Tango braucht es zwei.
Dann muss auch ein Putin sagen, irgendwie muss ich jetzt mal damit Schluss machen. Ich muss das alles wieder normalisieren.
Russland. Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 35. 4 Jahre Ukraine-Krieg. Warum versagt die Diplomatie so sehr? Und kann es wirklich zu einem Billionendeal zwischen Trump und Putin kommen? Willkommen, meine Damen und Herren, in der 35. Folge des Podcasts zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Wir haben auch heute wieder einen Spezialgast eingeladen, einen ganz besonderen, und zwar Herrn Michael von der Schulenburg. Herr von der Schulenburg sitzt seit 2024 für die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht im EU-Parlament. Was uns abgesehen davon aber besonders interessiert, ist sein Leben davor, seine reiche Biografie, und zwar das Faktum, dass er Chef diverser UNO-Missionen in Kriegsländern war, über Jahrzehnte, kann man sagen. Er war in Haiti, übrigens nicht nur für die UNO, sondern auch für die OSZE. Er war in Haiti, in Pakistan, im Iran, jetzt mal beispielsweise für die UNO in Afghanistan, als die sowjetischen Truppen sogar noch dort waren. Später auch während des Golfkriegs mit Sonderaufträgen in Syrien, im Iran, 9 Jahre im Iran.
Im Irak.
Und im Irak, beziehungsweise von 2009 bis 2012 in Sierra Leone, wo sie den Frieden verhandelt haben und dort auch den höchsten Orden des Landes bekommen haben. Und seit dem Ukraine-Krieg ist er aufgrund seiner Friedensinitiativen und diverser Kommentare, ich sag's mal gelinde, umstritten. Und wir werden heute noch davon reden, weil sie aktuell einen Brief an EU-Außenbeauftragte Kallas geschrieben haben, einen offenen Brief. Und den werden wir extra thematisieren. Herr von der Schulenburg, herzlich willkommen.
Ja, danke schön, danke.
Wir nehmen diesen Podcast am Samstag, den 21. Februar 2026 auf. 24. Februar sind es bereits 4 Jahre seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Seit einem Jahr müht sich Donald Trump ab, einen Frieden oder zumindest einen Waffenstillstand hinzubekommen. Bislang steht der Erfolg aus. Die humanitären Folgen des Krieges sind katastrophal und die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen treten immer mehr zutage. Und Europa beginnt dort wie da erst seit kurzem zu überlegen, ob es doch von sich aus diplomatisch aktiv werden sollte. Sie, Herr Schulenburg, schrieben bereits im Mai 2022, dass der Westen sich in seinem Ukraine-Kurs viel zu abhängig von den USA macht und eigenständig hier aktiv werden sollte. Ich kann das vorlesen. Europa sollte aus seinem ureigenen Interesse heraus gerade jetzt einen Verhandlungsfrieden im Ukraine-Krieg anstreben und nicht durch eine weitere Intensivierung des Krieges auf einen Siegfrieden hoffen, sagten sie damals oder schrieben sie. Was mich interessiert heute, und ich hätte das gern etwas herausgearbeitet, wenn wir Sie schon als Gast haben, Diplomatie in Friedenszeiten, braucht man nicht unbedingt. Diplomatie ist etwas für schwierige Zeiten. Und jetzt muss ich sagen, 4 Jahre fand sie ja nicht statt seitens Europas. Wie kann das sein, dass Diplomatie völlig ausgelassen hat?
Nun, ich glaube, das liegt hauptsächlich selbstverständlich im Verständnis des Westens. Wir glauben, dass wir eben im Grunde genommen eine Welt haben, in der wir das Sagen haben. Andere Leute sollten sich nach uns richten. Wir haben ein enormes Selbstbewusstsein, Selbstgerechtigkeit würde ich das nennen, nicht? Und da sind wir immer davon ausgegangen, also was wir machen, ist richtig. Wir haben ja enorm viel interveniert, militärisch in anderen Ländern jetzt, auch gerade in der Nachkriegszeit, nach dem Kalten Krieg. Und das sollte sich so fortsetzen. Und wir hatten natürlich gedacht, dass wir in der Auseinandersetzung mit Russland, dass ein leichter Sieg sein würde. Wir haben ja damals immer gesprochen, dass Russland gar kein richtiges Land ist, sondern eine Tankstation, die sich als Staat maskeriert. Und wir hatten natürlich gedacht, dass das ganz einfach ist, nicht? Also es gab ja dann auch dieses erste Treffen des amerikanischen Verteidigungsministers im April in Kiew, wo sie schon den Sieg erklärt haben und gesagt haben, also jetzt wird das so weit geführt, dass Russland eben so geschlagen wird, dass es nie mehr irgendwie militärisch aktiv werden könne, nicht? Also es sind schon ganz massive Drohungen gegen Russland gewesen und eben eine Fehleinschätzung, ob das klappt. Nun muss ich sagen, ich habe ja sehr viele Kriege erlebt. Fast in allen Kriegen gab es westliche Interventionen, also amerikanische. Und in keinem einzigen haben wir gewonnen. Keinen einzigen. Und vor allem nicht gewonnen, wenn wir denken, dass wir ja Demokratie hinbringen wollten oder Rechtsstaatlichkeit oder mehr Prosperity, was wir wirklich gemacht haben. Wenn ich mal denke an Irak, Syrien, Libyen, Afghanistan und solche Länder, nicht? Wir eigentlich haben wir immer nur Anarchie hinterlassen, nicht? Und das wird leider Gottes im Ukraine-Krieg auch so sein.
Jetzt ist es natürlich leicht, der EU die Schuld als Ganzes zuzuschieben. Das ist ja so, dass die russische Seite auch nicht wirklich gesprächsbereit war in diesen 4 Jahren oder zumindest sehr unterschiedlich. Manche sagen, sie haben Interesse nur fingiert. Und sie wurden erst aktiver von russischer Seite, als Trump seinerseits aktiv wurde. Oder zumindest haben sie darauf reagiert und mit den Amerikanern reden sie ja. Das können wir nicht vom Tisch wischen, nicht? Hier allein dem Westen die Schuld zu geben.
Also erstmal, ich habe so viel im Krieg getan, dass das die Schuldfrage spielt da keine Rolle. Wenn sie verhandeln, spielt die Schuldfrage keine Rolle. Das ist hier für uns eine Propagandageschichte. In Russland genauso übrigens. Der andere ist immer schuld, der andere tut alles die Sache. Wenn sie für Frieden verhandeln, dann spielt Schuldfrage keine Rolle. Also das ist die erste Frage. Also deswegen will ich da gar nicht anmachen. Dass man den Russen oder auch den Ukrainern vorwirft, sie hätten nicht verhandelt, das ist eben nicht wahr. Das ist wirklich nicht wahr. Also Russland hat mehrmals Vorschläge gemacht davor, wie man das verhindern könnte.
Sie meinen vor dem Krieg noch?
Ja, na sicher. Im Dezember
2021. Ja, mit einer Maximalforderung natürlich.
Naja,
der gesamte Abzug der NATO aus den
neuen
Ländern.
Nein, das steht so nicht drin. Nee, da müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Natürlich waren das Forderungen, die wir alles nicht nehmen. Aber das sind nun mal Verhandlungen. Wenn Sie einen Teppich kaufen, dann sagt er auch erstmal, das kostet 1.000 und dann kommen Sie irgendwie bei 500 dabei raus. So ist das natürlich bei solchen Verhandlungen auch so. Aber man hätte das natürlich nehmen sollen. Wir wussten ja, dass die Mitgliedschaft der Ukraine bei der NATO eine rote Linie war. Das haben ja viele Amerikaner, sogar ein Kissinger gesagt, sogar ein Brzezinski hat das zum Schluss gesagt, einem Jahr vor seinem Tod, dass man das nicht machen sollte, nicht? Also, wir sind ja, Kissinger ist ja auf der schwarzen Liste bei den Ukrainern deswegen. Und also, wir haben das trotzdem gemacht. Wir haben eben gedacht, na, entweder werden die Russen nicht trauen, sich anzugreifen, weil sie ja, wir haben sie ja völlig unterschätzt. Und oder wenn sie es tun, dann würden sie den Krieg schnell verlieren. Das ist die Frage. Also wir haben im Grunde genommen auf Krieg gesetzt und nicht auf Diplomatie gesetzt. Und das hat sich natürlich Auswirkungen gemacht. Dazu möchte ich noch sagen, da war ich ja sehr involviert in diese Istanbul-Verhandlung.
Das war im Ende März, Anfang April 2022, also gleich einen Monat nach dem Kriegsbeginn.
Ja, im März. Ja, das ist ganz wichtig. Also nach der UNO-Charta sind wir alle verpflichtet, sofort zu verhandeln, wenn wir Konflikte haben. Bei Kriegen ganz besonders, ist ja eine Form des Konfliktes. Und das haben natürlich Russen und die Ukrainer gemacht, auch an Zelensky. Ganz exakt, wie das vorsteht in der UNO-Charta, das ist ja mein Bereich, der UNO-Charta. Sie haben sich also sofort zusammengesetzt und in einem Monat hatten sie ein Programm gehabt, das war ein 10-Punkte-Programm, das übrigens von den Ukrainern vorgelegt worden ist, nicht von, und die Russen es akzeptiert haben in Istanbul. Also sind Verhandlungen haben stattgefunden, um den Krieg zu verhindern. Und Zelensky hat ja auch in einem Interview mit dem Economist, das vergisst man heute, doch sehr stark sich dafür stark gemacht. Es gibt da einen Satz von ihm, der den wir vielleicht uns alle merken sollten. Ich wiederhole ihn jetzt nur aus dem Gedächtnis, wo er sagt, also unsere westlichen Alliierten wollen gerne den Krieg fortführen, um Russland klein zu halten, auch wenn das bedeutet, dass die Ukraine dabei verschwindet und das ukrainisches Blut bedeutet. Er hat also das Wort Demise benutzt für die Ukraine. Also er hat den damals ganz genau gewusst, wenn er nun aufgibt, diese Friedensverhandlungen von Istanbul, dass das passieren wird, was heute passiert ist. Also es ist kein Demise jetzt, aber es ist natürlich ein schreckliches Blutbad, was da in der Ukraine stattgefunden hat oder stattfindet auch leider Gottes noch. Also diese Verhandlungen waren schon da. Wir wollten es nicht. Wir wollten es nicht und es gab einen Sondergipfel 4 Tage vor Istanbul unterschreiben, wo auch Biden nach Brüssel kam, Sondergipfel der NATO, wo, das kann man heute noch nachlesen, wo drin steht, dass man also mit Russland nicht verhandeln solle, bis nicht Russland, also es völlig abgezogen wird. Also man wollte eine Situation erzeugen, dass Russland abzieht und dadurch praktisch die Ukraine sofort in die NATO aufgenommen werden konnte. Und das konnte natürlich Russland nicht akzeptieren. Aber die Ukrainer haben weiter verhandelt. Es gibt sogar ein Interview von Zelensky mit 5 russischen Journalisten. Ganz interessant, wo er sagt, ja, das ist eigentlich eine Lösungsmöglichkeit. Also dieser, wir behalten unsere territoriale Integrität, denn da wurden keine Forderungen von irgendwelchen Abspaltungen oder sowas gemacht. Und wenn ihr nicht in der NATO seid, das war das im Grunde genommen. Und das hätte man machen sollen. Das hätte ein fürchterliches Blutbad. Das ist ja das schlimmste Krieg, den wir in Europa haben, auf dem Kontinent, seit den 2 Weltkriegen. Das hätte verhindert werden können durch Diplomatie.
Es kam zu dieser Zeit auch Butscha noch dazwischen. Das Massaker von Butscha war genau zeitgleich, nicht? Das hat natürlich eine gewisse Auswirkung auch gehabt.
Nein, hat es nicht gehabt. Die Verhandlungen sind danach weitergegangen. Also das ist in unseren Zeitungen so dargestellt worden. Erstmal weiß man gar nicht, wer es gewesen ist. Also ich will jetzt nicht spekulieren. Das ist nicht so klar, wie wir das darstellen. Wir fragen uns immer, wenn sowas passiert, wer hat ein Interesse dran? Und die Bilder, die man gesehen hat, man sieht ja heute die Bilder nicht mehr, sprechen ja eigentlich eine andere Sprache. Aber da will ich gar nicht drauf eingehen. Nein, wenn man Friedensverhandlungen haben, sind ja solche Sachen, die da passieren, dass da Menschen umkommen und sind ja auch Gefangene erschossen worden, wahrscheinlich auf beiden Seiten. Ich glaube, da nimmt sich keiner was in solchen Krieg. Das ist ja eher für die, die verhandeln, sagen, Mensch, wir müssen schneller machen, das darf nicht passieren, das darf einfach nicht passieren. Und das haben die ja auch gemacht. Die Ukrainer haben ja weiter verhandelt bis zum 7. April, als Johnson dann kommt und Johnson praktisch für die Amerikaner gesprochen hat und gesagt hat, also wenn er das weitermacht, dann verliert er alle Unterstützung der, das wird sogar im Guardian so dargestellt worden, alle Unterstützung und dann natürlich danach der Besuch des amerikanischen Verteidigungsministers und des Außenministers, die ja schon praktisch den Sieg erklärt haben im 25. April. Also das sind solche Sachen, die werden uns, ich will jetzt gar nicht auf die Schuldfrage gehen, aber ich glaube, das wird uns noch ganz stark beschäftigen. In der Geschichte werden wir für diesen Krieg nicht recht bekommen, glaube ich. Das ist jetzt natürlich, im Krieg hat jeder seinen Narrativ und da ist immer der andere dran schuld und so weiter. Aber wenn man da durchguckt und gerade wenn man bei Verhandlungen macht, dann muss man das ganz Moralische, dieses ganze Gerede, das muss man erstmal zur Seite schieben. Und dann kommt der nackte Krieg raus.
Womit wir wieder bei der Diplomatie sehen. Ich würde gerne auf diesem Thema draufbleiben. Und zwar, jetzt lassen wir mal beiseite die fehlenden oder langsamen Fortschritte bei den Verhandlungen. Ich hätte gern die technische, handwerklichen Aspekte herausgearbeitet bei Verhandlungen und Vermittlungen, denn da haben Sie reiche Erfahrung. Und da frage ich Sie jetzt, was seit einem Jahr seitens der Amerikaner unternommen wird. Wir müssen über die Amerikaner reden, weil die EU von sich aus ja nichts gemacht hat. Machen die Amerikaner da vieles richtig handwerklich? Geht vielleicht doch mehr voran, als die Öffentlichkeit so kommentiert oder wahrhaben will, nach einem Jahr Verhandlungen. Was sagen Sie?
Wissen Sie, ich habe ja viele solche Sachen gesehen. Nicht? Also wenn man mal so die großen Friedensverhandlungen sieht, zum Beispiel nach dem Vietnamkrieg, haben 5 Jahre gedauert. Diese Verhandlungen über Afghanistan haben 4 Jahre gedauert. Der Nachteil von diesen Verhandlungen war, dass sie alle geheim stattfinden. Wir haben da gar nicht mitgekriegt, was da passiert in dieser ganzen Zeit. Und ich kann Ihnen nur sagen, das geht da genauso hin und her, wie das jetzt geht, nur dass wir es heute sehen. Und es hat was mit dem Charakter von Trump zu tun, dass das alles in Social Media, im Public diskutiert wird. Ansonsten Friedensverhandlungen bei so einer enormen Geschichte wie der Ukraine-Krieg, wo es um Supermächte geht, um die zukünftigen Weltfriedensordnung oder Sicherheiten und solche Sachen, das ist nicht in einem Jahr zu machen. Haben die Amerikaner Fehler gemacht? Da kann ich auch noch eine andere Sache sagen. Wenn sie Verhandlungspartner am Tisch haben, in dem Falle sagen wir mal drei, nehmen wir mal Zelensky, Putin und Trump, dann haben alle drei, sprechen bei den Verhandlungen vielleicht für 20, vielleicht für 30% über den Friedensprozess. Der ganze Rest, den reden sie nach hinten, in ihr eigenes Land rein. Und das Problem bei dem Ukraine-Krieg ist, dass alle drei Hardliner, also Kriegsbefürworter im Hintergrund haben. Ein Trump hat die Neocons, die vielleicht jetzt die Midterm-Elections gewinnen. Also er muss da ganz viel, was für uns blöde klingt, das hat was mit diesen Leuten hinter ihm zu tun. Zelensky hat natürlich die Nationalisten hinter sich, die sehr bewaffnet sind. Er ist da gar nicht frei. Und ein Putin hat natürlich durch den Vormarsch der russischen Truppen natürlich eine enorme Stärkung der Hardliner. Wir haben das so ein bisschen bei der Wagner-Gruppe gesehen und so weiter. Wir wollten da viel drastischer sein. Wir brauchen auch Odessa wir müssen weitergehen. Und so weiter. Interessanterweise würden wir schätzen ja immer Verhandlungsparteien ein, auch die Verhandlungsführer, würden wir sagen, das klingt vielleicht für einen Zuhörer eigenartig, dass ein Putin, ein Trump und ein Zelensky eher moderaten Elemente in diesen Verhandlungsteams sind und darauf aufspielen. Aber ich glaube, was wir im Moment sehen, ist im Grunde genommen diese enorme, der richtige Fehler ist, dass man das so offen macht. Solche Auseinandersetzungen, die macht man nicht offen, weil dem Moment, wo man zu einer Galerie spricht, fängt man sich ja auch selber ein. Man kann sich nicht wieder, man muss das wieder neu machen und so weiter. Das klingt dann plötzlich alles irrational und dann wird der Trump sowieso von den ganzen Intellektuellen in Amerika nicht gemocht und die alle Zeitungen sprechen darüber. Das ist ein Fehler. Also sowas würde man eher doch still machen mit paar Announcen, die dann sehr kontrolliert sind und so weiter. Das ist der Fehler, glaube ich, bei dieser ganzen Verhandlung.
Jetzt ist es natürlich so, und Sie haben es angedeutet, dass man auf kleine Kriegsparteien natürlich weitaus mehr Druck von außen machen kann, was im Falle Russlands jetzt so nicht möglich ist und was natürlich den Friedensschluss bzw. einen Waffenstillstand erschwert. Bei Russland beißt man sich, kann man sagen, sehr wohl die Zähne aus. Da frage ich Sie jetzt als Diplomat oder als Leiter der UNO-Missionen seinerzeit, wie geht man denn diplomatisch an einen autoritären und extrem selbstbewussten Staatschef wie Wladimir Putin heran, wenn man was erzielen will?
Ich glaube, da ist einfach Ihre Frage schon falsch.
Man sagt, es gibt keine falschen Fragen, aber gut, lassen wir es so stehen.
Aus meiner Sicht, wo ich Ihnen gegenüber sitze, das würde ich schon sagen. Also wenn wir verhandeln würden, würde ich da nichts dazu sagen, aber würde ich sagen, der sitzt auf dem falschen Gleis. Also wissen Sie, wie der Druck auf Russland, sehen Sie mal, wenn Sie die ganzen, was wir in Zeitungen haben, diese ganzen moralischen Geschichten, die Schuldgeschichten, die autoritäre Staaten, nicht autoritäre Staaten, weiß ich was alles, ob das alles so stimmt, ist auch nur noch eine Frage. Im Endeffekt sind zwar Kriege unmoralisch, aber sie gehen nicht um Moral, sie gehen um Interessen. Also es geht darum, welche Interessen da sind. Ob der Mann ein demokratisches Parlament hat, ist eine ganz völlig sekundäre Frage. Also um Interessen. Und dann ist es natürlich Clausewitz, nicht? Also wenn wir die Interessen der Staaten nicht durch Verhandlungen, durch Diplomatie, wo Sie angesprochen haben, lösen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn es existenzielle Interessen sind, dass es zum Krieg kommt. Das ist Clausewitz. Dieser Ukraine-Krieg ist ein typischer Clausewitz-Krieg in der Hinsicht, nicht? Also, und dann ist eben die Frage, überlässt man dem Krieg die Entscheidung, die man auf dem diplomatischen Weg nicht hat finden können? Das ist es so. Deswegen hat man Krieg. Das ist so wie Leute, die sich dann einen Boxkampf haben im Pub, weil sie sich drin streiten, welche Fußballmannschaft die bessere ist, ja? Also, was jetzt passiert ist, natürlich, ist, hätte Russland den Krieg jetzt verloren oder wäre es klar, dass verloren, dann wäre die Ukraine schon längst in der NATO. Russland würde den Zugang zum Schwarzen Meer verloren haben und wir würden sehen, große Teile der prorussischen Bevölkerung wäre aus dem Land gegangen, gezwungen oder nicht gezwungen, aber es hätte Bevölkerungsbewegungen gegeben, wie oft nach Kriegen. Wenn wir davon ausgehen, dass es eine Pattsituation ist, dass keiner gewinnen kann, dann macht man einen Waffenstillstand. Wird ja immer diese Diskussion über Waffenstillstände geredet. Das ist natürlich in dieser Situation völlig irrelevant, weil Russland im Grunde genommen im Moment, Krieg ist erst gewonnen, wenn er gewonnen ist, aber hat im Grunde genommen im Moment die Initiative und zwar sehr stark die Initiative und alles sieht danach aus, dass wir militärisch nicht in der Lage sind, das zurückzurollen. Das heißt also, jetzt wird natürlich der militärisch in der starken Position, um das mal vorsichtig auszudrücken ist, der wird natürlich auch die Agenda der Verhandlungen bestimmen. Das ist in allen Kriegen so. Das ist nicht nur in der Ukraine so. Das ist in allen Kriegen so. Und wir tun immer so, als ob der Ukraine-Krieg was anderes ist. Das ist überhaupt nicht was anderes. Das Einzige, was da anders ist, dass sie Atomwaffen haben. Aber das heißt also, jetzt sind natürlich die Forderungen von Russland, die Territorialforderungen, die ja erst sehr spät gekommen sind, das war ja ursprünglich nicht da, der Zugang zum Schwarzen Meer, die Geschichte der Bewaffnung, also inwieweit die Ukraine für sie in Zukunft gefährlich sein wird, ist ja etwas, was Trump sehr gut verstehen kann. Die Amerikaner würden genauso handeln, wenn das in Mexiko passieren würde. Also diese sind jetzt auf dem Tisch und die müssen verhandelt werden. Und der große Problem, die wir in Europa haben, dass wir immer noch anhängen, als ob wir da von null anfangen können. Der Krieg hat eine Realität geschaffen, die wir jetzt so erstmal nicht verändern können. Was ich allerdings sagen will dazu, ist, dass die Diplomatie sehr viel verändern kann. Weil nämlich in dem Moment, wo man mit dem anderen spricht, auch ein Putin irgendwo den Krieg abschließen muss. Ja, er kann zwar militärisch gewinnen, aber sagen wir mal, er gewinnt militärisch, will ich jetzt gar nicht mal sagen, dass es alles so genau ist. Aber dann muss auch ein Putin sagen, irgendwie muss ich jetzt mal damit Schluss machen. Ich muss das alles wieder normalisieren und das muss irgendwie anerkannt werden und so. Also bla 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 bla. Wir wollen ja nicht so Nord-Südkorea haben. Das ist da ist man ständig im Krieg drin, nicht? Oder Kaschmir oder diese Geschichte. Also er hat ein großes Interesse dran und er ist ja sehr, ist ja ein rationaler Politiker. Ob rational gut oder schlecht ist ein anderes, aber er ist rational. Also das ist natürlich, wo man ihn kriegen könnte. Und da könnten natürlich die Europäer ihn kriegen, nicht die Amerikaner. Wir dürfen nicht vergessen, wenn Amerika mit Ukraine, da haben sie natürlich ihre eigenen Interessen. Und was Trump will, ist, sich von diesem Problem der Ukraine zu befreien. Das ist sein Vorteil. Er möchte irgendwie mit Russland auskommen. Er möchte nicht haben, dass dieses ganz starke Verhältnis Russland-China ist. Er möchte haben, dass er in einer multipolaren Welt, dass Amerika immer noch das größte Land der Welt ist, das wichtigste Land ist. Wir sind vielleicht nicht mehr unipolar, aber trotzdem. Also deswegen diese ganze Geschichte über Grönland, über Kuba, über Venezuela. Also diese ganzen Geschichten. Also das Interesse ist ein anderes. Wir Europäer sollten das Interesse haben, dass wir wieder Frieden auf dem europäischen Kontinent haben. Und das ist anders als die Amerikaner. Und deswegen ist ja unser Vorschlag, richtet sich ja an die Europäer, den wir gemacht haben.
Auf den kommen wir noch zurück. Sie haben selber gesagt, Putin ist ja rational. Hier wird sehr unterschiedlich eingeschätzt, muss ich natürlich einwerfen. Manche sagen, er hat sich selbst radikalisiert in der Zeit der Corona-Pandemie und ist sehr ideologisch geworden. Das müssen wir jetzt so stehen lassen, das wird unterschiedlich diskutiert. Frage ich Sie, Herr Astorf, gar nicht als Sie als Ökonomen in dem Fall, kann man mit einem Typus, wie es Wladimir Putin ist, verhandeln und wie?
Naja, die letzten Jahrzehnte haben gesagt, es gab viele Situationen, wo man mit Putin oder mit Russen verhandelt hat und es ist etwas daraus gekommen. Ja? Zum Beispiel die Freilassung der politischen Gefangenen in Russland, Chodorkowski und so weiter, Austausch gegen die russischen angeblichen Spione.
Das hat der ex-deutsche Außenminister Genscher verhandelt mit Putin.
Ja, ja, zum Beispiel. Okay, man kann sagen, das ist schon einige Zeit her, aber auch in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, es gab auch, man kann nicht sagen, dass die Verhandlungen, die es gab, nichts gebracht haben. Es gab zum Beispiel Gefangenenaustausch, also mehrere Runden von Gefangenenaustausch und so weiter und so weiter. Also ich glaube, dass es schon, dass die Verhandlungsbereitschaft durchaus da ist. Ja, es ist eine andere Frage, wenn wir jetzt darüber reden, ob Präsident Putin rational ist oder nicht. Ich glaube auch, dass er eher rational ist. Es ist eine andere Sache, dass er sich aus meiner Sicht deutlich verschätzt hat, als er die Entscheidung getroffen hat, die Ukraine anzugreifen. Ja. Aber das bedeutet nicht, dass er nicht rational ist. Aus damaliger Sicht glaube ich schon, dass er rational gehandelt hat.
Bevor wir zur Wirtschaft kommen, eine Frage noch an Sie, Herr Schulenburg. Sie waren ja im vergangenen Jahr im Mai in Moskau und das fand ja in Absprache mit den Ukrainern statt. Sie wollten, glaube ich, danach auch noch nach Kiew reisen, ja, was nicht stattgefunden hat und kamen von der Ukraine ja nicht auf die Sanktionsliste deshalb, weil das offenbar vorher abgestimmt war. Das ist etwas interessant. Also die Ukraine scheint Interesse an Ihnen zu haben, dass Sie hier auch mit den Russen reden, wenn ich das so richtig wahrnehme oder nicht.
Das hoffe ich zumindest. Das sind natürlich Teile. Das ist natürlich sehr unterschiedlich auch in der Ukraine, nicht? Aber dadurch, dass vielleicht auch durch meinen Hintergrund mit diesen Erfahrungen und es gab ja längere Gespräche auch und so, letzter Zeit nicht so sehr. Das hat auch was zu tun mit der Verhärtung der Position von Kiew. Es gibt ja doch sehr unterschiedliche Machtzentren in Kiew, manche doch vielleicht doch eher auch militärisch recht radikal, was in allen Kriegen so ist. Also wir sollen nicht so tun, als ob das nur in der Ukraine passiert. Also da muss man sich also das überlegen. Ich hoffe immer noch, ich habe auch versucht, Parlamentarier zu treffen, die nach außen kommen. Ich versuche ganz stark, das auch, wie wir das bei der UNO machen, das transparent zu machen. Geheimgeschichten spielen keine Rolle. Das Einzige, was man geheim hält, ist ein Namen. Das sollte man Leute nicht brüskieren. Aber diese Schreiben jetzt, die ich gemacht habe, die kommen ja am Sonntag raus. Da werde ich ein extra Schreiben an den ukrainischen Botschafter schicken, indem ich diese Position nochmal erkläre und warum ich denke, dass es günstiger ist. Und da werde ich da ein paar harte Sachen da drin sagen. Aber eben auch wie diese anderen Briefe, die sind immer sehr höflich geschrieben natürlich. Das ist unsere Art, nie persönlich zu werden und so weiter. Das werde ich schon machen. Und ich glaube doch, dass da irgendwann, hoffe ich dann auch, ich mache das ja mit dem Kuja zusammen, dem General Kuja, das ist ja eine tolle Kombination. Also er hat ja ist ja der höchste General, den wir je gehabt haben.
Das ist der ehemalige Chef des NATO-Militärausschusses.
Ne? Ja, mehrere Sachen. Und ich meine, es ist natürlich, er hatte der höchste General, den wir hatten. Und dann meine UNO-Erfahrung, die völlig anders ist vom Feld natürlich, nicht? Und wir kommen ja sehr gut miteinander aus.
Das ist der Brief jetzt, den Sie erwähnen.
Ist unglaublich wichtig.
Auf den kommen wir noch zurück. Ich würde gerne.
Und darf ich noch was zur Rationalität sagen? Wenn Sie aufgefordert werden, zwischen Parteien zu verhandeln, dann machen Sie natürlich vorab, das wird meistens nicht schriftlich gemacht, damit es nicht irgendwie, weil es ja über Personen geht. Wie schätzen Sie die Person ein? Und rational ist nicht positiv oder negativ. Rational bedeutet nur, dass Sie annehmen, dass diese Person die Ziele, die sie vorgeben, auch sich dementsprechend bei den Verhandlungen verhalten wird. Sich also rational zu den eigenen Zielen zu verhalten, das sind ja vielleicht unakzeptable Ziele, aber das ist ganz wichtig. Und Sie haben natürlich Teile, die irrational sind. Also ich würde die Europäer als komplett irrational einschätzen, weil sie sich auch gar nicht einigen können. Es gibt ja gar kein Konzept, nicht? Also mit denen könnte man gar nicht richtig verhandeln. Das möchte ich mal sagen. Also Rationalität bedeutet etwas anderes. Das hat nichts damit zu tun, ob wir den gerne haben, nicht gerne haben oder sowas. Es bedeutet nur, kann man mit dieser Person verhandeln? Wie wird so eine Verhandlung ablaufen und solche Sachen? Das muss man ja vorher wissen.
Herr Astroff, was mich wirtschaftlich interessiert. Dieser Tage ist eine Information aufgetaucht im Magazin Economist, dass Russlands Chefunterhändler bei den Verhandlungen mit den USA, also Chefunterhändler nicht, aber einer der führenden, nämlich Kirill Dmitriev, ein ehemaliger Banker auch, im vergangenen Jahr den USA ein Lockangebot vorgelegt hat, wo drinnen steht, dass Russland den USA wirtschaftliche Deals im Ausmaß von, wie es jetzt scheint, sogar 14 Billionen Dollar, ja. Das sind 14.000 Milliarden Dollar, wenn ich es richtig umrechne, als Gegenleistung für die Aufhebung der Sanktionen anbietet. Ordnen wir das einmal ein und bestimmen wir, ob es hier nicht schon um Wahnsinn geht. Und ich würde sogar so weit gehen, in Anlehnung an Shakespeares Hamlet zu sagen, wenn schon Wahnsinn, dann hat er offenbar doch Methode.
Naja, dass es Verhandlungen gegeben hat zwischen den Russen und den US-Amerikanern, also speziell auch zwischen Kirill Dmitriev und Steve Witkoff insbesondere, ja, seit circa einem Jahr oder so, mehrere Runden. Ich glaube, 9 Mal haben sie sich getroffen, wenn ich mich nicht irre, oder vielleicht noch mehr. Also die Tatsache, dass es auch um wirtschaftliche Kooperation oder um die Aussichten auf wirtschaftliche Kooperation geht, das ist ja nichts Neues. Ja, das haben wir gewusst. Wir haben gewusst, dass zum Beispiel ExxonMobil, das ist ein führendes US-amerikanisches Ölunternehmen, mit den Russen verhandelt über die mögliche Rückkehr. Zum Beispiel und so weiter und so weiter. Das ist nichts Neues. Ja, was wirklich neu ist, das ist diese Zahl, die Sie genannt haben. Also diese, am Anfang hieß es 12 Billionen US-Dollar, jetzt sind das 14 Billionen US-Dollar. Natürlich, ich stelle mir die Frage, wie ist man auf diese Zahl gekommen? Ja, weil wenn wir uns zum Beispiel die Teilbereiche von möglichen Deals anschauen, Handel, also die möglichen, also Profite vom bilateralen Handel oder von der Intensivierung des bilateralen Handels zwischen den USA und Russland. die Investitionen, also die Aktiva der US-amerikanischen Unternehmen, die es in Russland gibt, und die möglichen Gewinne durch die neuen US-amerikanischen Investitionen in Russland oder eben auch durch die Erschließung der arktischen Ölvorkommen, die Anwendung der Schiefergas- oder Schieferölproduktion, Technologien für die Schiefergas- und die Schieferölproduktion, die seltenen Erden, also alles, was da drinnen steht. Ich glaube, man kommt nicht auf nicht einmal eine Trillion.
Also eine Billion. Trillion im Englischen, im Billion. Deutschen eine Billion. Ja.
Also Milliarde, ich glaube im Deutschen ist es Milliarden, nicht?
Nein, es Trillion. Geht tatsächlich um Billionen hier.
Deutsche Billion.
Entschuldigung. Ja. Ja. Also man kommt nicht einmal auf eine Billion, selbst wenn man das, ich weiß nicht, über den Zeitraum von, ich weiß nicht, 10 oder 20 Jahre rechnet, wahrscheinlich nicht. Warum diese enorme Zahl? Ich würde nicht ausschließen, dass diese Zahl dadurch entstanden ist, weil man damit den Präsidenten Trump beeindrucken wollte, weil der Präsident Trump, ich glaube, der mit allen Vor- und Nachteilen, er liebt alles, was sehr groß ist und sehr schön und sehr so gigantisch. Also das würde ich nicht ausschließen. Ja, aber abgesehen davon, selbst wenn diese Zahl nicht besonders glaubwürdig klingt, dass es durchaus Potenzial für eine wirtschaftliche Kooperation gibt, wo beide Seiten zu gewinnen hätten, das steht aus meiner Sicht außer Zweifel. Ja? Und es ist interessant hier übrigens anzumerken, ja, nachdem diese Publikation in Economist erschienen ist, ja, der Kirill Dmitriev hat natürlich sofort reagiert, ja, er hat gesagt, ja, das ist
über den Daumen gerechnet, wird er gesagt.
Er hat das ein bisschen relativiert, aber er hat auch gesagt, es ist nicht so, dass das wäre sozusagen eine Schmierzahlung von Russland an die USA dafür, dass die Sanktionen aufgehoben werden. Er hat gesagt, die USA selber hätten großes Interesse, also großes wirtschaftliches Interesse daran, dass die Sanktionen aufgehoben wären, weil dann würden die USA selber massiv davon profitieren. Das war seine, ich glaube, das hat er auch sehr geschickt gemacht.
Um das einzuordnen, ich habe gesehen, dass diese Zahl 14 Billionen würde, glaube ich, das Siebenfache der russischen Wirtschaftsleistung, jährlichen Wirtschaftsleistung ergeben.
Ne? Genau.
Also hat was Irres an sich. Und Sie haben ja selber gesagt, da muss man schon alles zusammenrechnen und dann kommt man nicht auf diese Höhe. Was sich mir aufdrängt, ist die Frage, weil es ja viel um diese Rohstoffkooperationen geht, auch die seltenen Erden werden darin erwähnt, wo Russland zwar viele Lagerstätten hat, ich habe gesehen 11, aber da sind nur 1 bis 2 überhaupt entwickelt und gefördert wird ja nicht. Also hier ist alles sehr viel Theorie. Hat es möglicherweise damit zu tun, dass die Russen verstanden haben, sie müssen den Amerikanern hier entgegenkommen, auch als Gegengewicht wieder zu China. Ich würde es ja doch hereinnehmen, China. Denn die Probleme zwischen China und den USA, die sind allseits bekannt. Und wenn Russland sich hier als potenzieller Lieferant auch noch von seltenen Erden ins Spiel bringt und von Rohstoffen ohnehin, ist das ein Mitkalkül?
Absolut, das sehe ich auch so. Also diese Geschichte mit seltenen Erden, also diese Idee von den seltenen Erden, dass die Amerikaner Zugriff auf die russischen Vorkommen bekommen, also diese Idee entstand sicherlich mit Blick auf China. Ja, natürlich auch der Trump hat kapiert, dass China mehr oder weniger hält die Schlüsselposition, was die weltweite Versorgung mit seltenen Erden betrifft. Ja, damit hat China sehr starke Karten, auch in Verhandlungen mit den USA. Wir haben gesehen, was passiert ist, als der Trump wollte sehr hohe Zölle auf die chinesischen Importe verhängen und daraufhin hat China gesagt, naja, dann schränken wir unsere Exporte von seltenen Erden in die USA. Ja, und ohne diese Inputs sind große Teile der Elektronikproduktion nicht möglich, zum Beispiel. Ja? Das haben wir gesehen. Also das heißt, dass China hier eine große Rolle spielt, das glaube ich sofort. Wir haben auch zum Beispiel gesehen, damals bei diesem umstrittenen, so aus vielen Ecken hat man gesagt, das ist umstritten, bei diesem Deal zwischen der Ukraine und den USA, ich glaube, das war im Juni oder im Mai voriges Jahr, ja, da hat der Präsident Trump auch darauf gedrängt, dass die Ukraine Zugang zu eigenen Vorkommen von seltenen Erden den US-amerikanischen Investoren ermöglicht, ja. Das war sicherlich auch deswegen, warum war der Trump so sehr fixiert auf diese Idee. Das war sicherlich auch im Hinblick auf China. Ja. Aber was Sie richtig gesagt haben, das Problem ist nur, dass es gibt Vorkommen, physische Vorkommen von seltenen Erden in Russland, ein Großteil davon im hohen Norden, also bei Murmansk, soweit ich weiß. Also das ist im Norden des europäischen Teils Russlands. Das Problem ist, dass diese Angaben über die physischen Vorkommen, die stammen hauptsächlich aus der sowjetischen Zeit noch, ja. Und damals wurden diese Schätzungen ganz anders gemacht. Ja, also ohne Rücksicht auf die Wirtschaftlichkeit. Ja, das heißt, dass die Vorkommen da sind, das glaube ich, das wird nicht bezweifelt. Die Frage ist nur, ob es wirklich wirtschaftlich wäre, sie zu erschließen und eine Produktion daraus zu machen. Da gibt es sehr viele Fragezeichen. Also ich glaube, das ist wirklich das Fragwürdigste, was in diesen Vorschlägen von Kirill Dmitriev oder von den Russen an die US-amerikanische Regierung gibt.
Aber interessant ist ja auch, dass offenbar die Russen sehr wohl hier ein Gegengewicht selbst gegen China wahrscheinlich wollen, weil durch den Krieg sind sie ja so sehr auf China inzwischen angewiesen, glaube ich, und dadurch, dass man weiß, dass in Russland die China-Liebe nicht wirklich sehr groß ist, dass das eher eine erzwungene Ehe ist mit den Chinesen, dass man hier auch aus dieser Abhängigkeit möglicherweise wieder raus will. Und was man dazu sagen muss, ist auch, dass Kirill Dmitriev natürlich auch die amerikanische Psyche kennt, weil er drüben groß geworden ist, beziehungsweise in der Jugend nach Amerika kam und die Amerikaner kennt und weiß, auf welcher Klaviatur er hier spielen muss.
Also Sie haben geredet über die Liebe zu China, also Liebe hin oder her, ich glaube, darum geht es nicht, es geht um harte Fakten und da stimme ich Ihnen zu. Also derzeit gibt es praktisch eine einseitige Abhängigkeit Russlands von China, ja, weil 40% aller Importe kommen aus China, China absorbiert circa 30% der russischen Exporte. China ist ein Schlüssellieferant auch von militärischen Inputs, also die zum Teil auch aus dem Westen kommen und über China reexportiert werden. Das heißt, China, also diese Kooperation, wirtschaftliche Kooperation mit China derzeit ist für Russland praktisch überlebenswichtig, ja. Umgekehrt ist das überhaupt nicht der Fall. Also Russland ist der achtwichtigste Außenhandelspartner Chinas, ja. Das heißt, für China ist diese Kooperation mit Russland ja nett und China profitiert auch davon, also wirtschaftlich und ich glaube auch diplomatisch, ja. Aber es ist nicht so entscheidend wie umgekehrt, ja. Und so gesehen natürlich diese Asymmetrie. Ich glaube, diese Asymmetrie ist den Russen durchaus bewusst, ja. Und das ist auch eine Sorge. Das ist auch ein Grund zur Sorge, weil wo es Asymmetrie gibt, gibt es auch theoretisch Leverage. Und dieses Leverage über Russland, diesen Hebel über Russland könnte die chinesische Führung auch irgendwann mal verwenden.
Das ist eine Ironie der Geschichte, denn Putin wollte ja schon zu Beginn der 2010 herum, glaube ich, in dieser Zeit begann man stärker eine Strategie gegenüber China zu entwickeln, um sich aus der einseitigen Abhängigkeit wirtschaftlich von Europa zu befreien und hier das zu diversifizieren. Und plötzlich durch den Krieg schwappte das über und er landete total bei den Chinesen, nicht?
Ja.
Wirtschaftlich. Ja. Herr von der Schulenburg, in diesem Zusammenhang mit dem großen Lockpaket, das da gerade thematisiert wurde, dem wirtschaftlichen Lockpaket, sind solche wirtschaftlichen Lockmittel auch in der Diplomatie immer ein Begleiteffekt, sozusagen eine zweite Schiene, die man parallel fährt, um die Diplomatie zu befördern, aus Ihrer Erfahrung? Ist das immer so oder ist das momentan tatsächlich etwas ein Spezifikum?
Das ist immer so. Ich meine, das ist ja ganz klar. Ich meine, wenn sich ein amerikanischer Präsident mit dem Putin trifft, dann sind das natürlich verfeindete Staaten, nicht? Die führen ja auf dem ukrainischen Territorium immer noch Krieg, nicht? Gegeneinander. Und es ist in allen Friedensverhandlungen überlegt man sich natürlich, welchen Vorteil wird der Frieden bringen? Welchen Vorteil wird der Frieden bringen, nicht? Für beide Seiten. Und da sind natürlich wirtschaftliche Sachen ganz, ganz wichtig, nicht? Wer kann wo investieren? Man will, Sanktionen ist ja sowieso eine Sache zweischneidig. Das trifft ja meistens die Staaten, die sanktionieren, manchmal sogar stärker als die eigenen, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht, aber das ist eine ganz normale Geschichte. Ich würde da ein bisschen, Sie sind natürlich Journalist, aber ich würde da natürlich Das meine ich jetzt nicht negativ.
Weil Lockvogel. Das ist schon was, ne, heutzutage.
Ja, ist schon, ja, ja. Und dass sie sowas machen wie das hier, das ist schon was ganz Tolles, muss ich sagen, ganz toll. Und ich werde ja manchmal ganz schön niedergemacht, nicht? Und so. Aber die, was ich sagen wollte, die, ich würde es nicht Lockvogel und Lockmittel nennen. Das sind einfach ganz normale Sachen. Es ist, man überlegt sich dabei, was kann da passieren. Also wenn es um kleine Länder geht, geht es da um Entwicklungshilfe oder irgend sowas. Also solche großen Zahlen mit Millionen, das für mich ist alles, was über $100 ist, schon unbegreiflich. Aber dafür haben wir ihn ja hier. Aber das scheint mir so verrückt zu sein. Aber das ist normale Geschichte. Das ist ganz normal. Man will ja letztlich wieder zum Frieden kommen. Und dazu gehört eben auch Außenhandel. Da gehört auch Investitionen. Da gehört auch Sachen zu machen, wo beide Seiten profitieren können, weil der eine da was Besseres hat als das andere. Das ist eine ganz normale Geschichte. Das wird vielleicht in dem Friedensvertrag selber so nicht drinstehen. Aber es wird am Rande immer besprochen werden. Natürlich. Klar. Wir wollen ja was haben, dass der Frieden was besser, irgendwas Besseres kriegt, also dass wir da mehr Wirtschaft haben, mehr Handel haben, mehr weiß ich was alles haben, nicht?
Einen Aspekt, Herr Astroff, hätte ich noch gerne besprochen in dem Zusammenhang. Es steht ja in dem Vorschlag der Russen bei diesem Mega-Mega-Deal, dass im Gegenzug die US-Sanktionen aufgehoben werden sollten. Ja? Wie sehr trifft das Russland jetzt doch und wie sehr will man doch von diesen Sanktionen rauskommen, von russischer Seite? Also lange Zeit haben die Russen ja behauptet, tut uns nicht weh, sollen sie ihre Sanktionen verhängen, wie sie wollen, wir haben andere Partner in der Welt. Aber wenn das so schwarz auf weiß steht, heißt das ja, man will von den Sanktionen, die Sanktionen loswerden.
Ja klar, die russische Führung hat natürlich so vor allem gerichtet an die eigene Bevölkerung oder auch gerichtet zum Beispiel an die westlichen Regierungen, haben sie immer gesagt, ja, wir merken überhaupt nicht diese Sanktionen und so. Und in der und von der anderen Seite, vom Westen natürlich, gab es eine große Hoffnung, dass die Sanktionen wirklich katastrophal für Russland sein werden. Und man hat jede Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, also jede Abwertung des Rubels als Indiz dafür gesehen, dass die Sanktionen wirken. Ja, also ganz ein anderes Extrem. Also die Wirklichkeit ist irgendwo in der Mitte, aus meiner Sicht, ja. Die Sanktionen haben die russische Wirtschaft nicht kaputt gemacht als Ganzes, ja. Dieser Effekt ist ausgeblieben. Aber es gibt schon Bereiche, wo die Sanktionen deutlich spürbar sind, ja. Das ist praktisch die ganze Exportwirtschaft, ja. Das ist auch zum Beispiel der Zugang zu den Technologien. Ja, und je länger die Sanktionen in Kraft bleiben, desto größer wird die Auswirkung sein, ja, weil diese Effekte, die kumulieren sich über die Zeit. Also, weil solange die Sanktionen in Kraft bleiben, hat zum Beispiel die russische Ölindustrie oder auch andere Schlüsselindustrien, aber bleiben wir jetzt bei der Ölindustrie, bleibt ohne Zugang zu wichtigen Technologien, die es erlauben würden, die Produktionsvolumen aufrechtzuerhalten bzw. auszuweiten, weil momentan ist es so, dass die Hauptvorkommen, Ölvorkommen zum großen Teil ausgeschöpft sind. Man muss die Produktion verlagern Richtung Osten, Richtung Norden, Richtung Arktis und so weiter. Dafür braucht man westliche Technologien und in dem Fall zum Beispiel US-amerikanische Technologien. Oder auch zum Beispiel die Luftfahrtbranche. Das ist auch ein Beispiel. Man sieht ganz klar, die Sanktionen haben schon deutliche Spuren hinterlassen. Ja? Russland darf keine Boeing-Maschinen mehr kaufen, keine Airbus-Maschinen mehr kaufen, nicht mal Ersatzteile, keine Motoren. Die bestehenden Boeings zum Beispiel, die in Russland herumfliegen, die muss man warten, die muss man reparieren. Das ist alles problematisch. Das sind nur zwei Beispiele. Ja? Also es gibt auch mehr Beispiele, aber das sind so die zwei Beispiele, die zeigen, dass Russland von der Aufhebung oder zumindest von einer Lockerung der auch von den US-Sanktionen, selbst wenn nur die USA die Sanktionen lockern bzw. aufheben, würde Russland davon schon profitieren.
Ich glaube, Sie selbst haben den Begriff geprägt, dass Sanktionen ein langfristig wirkendes Gift sind.
Ein schleichendes Gift,
so haben Sie es genannt. Und Faktum ist natürlich, dass Russland, je länger die Sanktionen andauern, der technologische Abstand zur Welt größer wird. Ja, die Rückständigkeit, die in gewissen Bereichen ja noch da ist. Ich komme abschließend zu Ihnen zurück, Herr von der Schulenburg.
Ich möchte dazu gerne was
bitte
sagen. Also ich verstehe aber Wirtschaft überhaupt nicht. Ich habe Wirtschaft studiert, nur so viel, dass ich nichts davon verstehe. aber wenn Sie da sitzen und diese Sachen hochkommen, wie zum Beispiel Sanktionen, dann ist es natürlich die Frage nicht nur, wie es Russland schadet, sondern auch, wie es uns schadet. Also es ist ja eine zweischneidige Geschichte, nicht? Also wenn unsere Energien hier, wenn wir Energie haben, die viermal so teuer ist wie in China oder in den USA, und wenn wir dann ein Abkommen mit USA schließen müssen, wo wir sagen, für 750 Milliarden, also hoffentlich kriege ich das mit den Millionen, Milliarden richtig, also ich weiß nicht, diese ganzen Nullen, da Energie für die nächsten 3 Jahre kaufen sollen, die wir für Russland für 250 haben könnten oder so etwas, ich nehme das einfach mal so an, dann ist das natürlich in der anderen Seite zu. Und also es ist immer dann auch bei den Verhandlungen, genau wie beim Krieg, bei die Sanktionen sind ja eine Form des Krieges in diesem Falle, es werden die natürlich angesprochen werden, weil es bedeutet, man kann ja nicht sagen, wir machen ein Friedensabkommen und dann behalten wir einen bestimmten Aspekt des Krieges aufrecht, die Sanktionen. Und da besteht eben doch auch bei Sanktionen eher das Interesse auf beiden Seiten, sie nicht mehr haben zu wollen. Und ich meine, von den Sanktionen sind ja die Europäer oder die EU-Staaten, also die viel mehr betroffen als die USA. Also wir würden, und wir, die eine der größten Ängste, glaube ich, die man bei der EU in Brüssel hat, ist, dass die USA ihre Sanktionen aufheben. Die müssen sie aufheben, wenn sie wirtschaftliche Beziehungen haben wollen. Man kann nicht beides haben, nicht? Also man kann nicht sagen, ich mache mit dir einen Vertrag, aber du darfst da nicht unterschreiben, weil wir eine Sanktion gegen dich haben. Das geht einfach nicht. Also dann sitzen wir natürlich total in der Tinte in Europa. Auch ein Grund für unseren Friedensvorschlag. Wir müssen da rauskommen. Also Sanktion ist immer zweiseitig. Also nie vergessen, nicht?
Und damit sind wir jetzt bei Ihrem offenen Brief abschließend, ja, den ich noch gern kurz angesprochen hätte, der an die EU-Außenbeauftragte Kallas geht und dann noch an jemanden, glaube ich.
Ja, an die Präsidentin des Europäischen Parlaments.
Ja, Sie schreiben ihn ja nicht allein, sondern es sind ein paar Unterzeichner.
Diese Briefe schreibe ich allein.
Ah, die schreiben Sie allein.
Ich dachte, ja, ist ja auch, das ist, glaube ich, dann dabei zu kompliziert. Ich schreibe sie allein, weil also eher einmal als Parlamentarier, viele von der anderen Gruppe sind ja gar nicht im Parlament. Das gibt mir natürlich das Recht, das zu machen. Vielleicht sogar die Pflicht, würde ich sagen. Und das andere ist natürlich, dass ich Mitautor bin dieses Friedensvorschlages bin und deswegen auch wir meinen Kollegen im Parlament natürlich diesen Vorteil haben. Und ich glaube, da muss ich mich auch, viele haben ja da Angst, nicht? Ich meine, das ist ja sehr angstbesessen, solche Positionen einzunehmen. Aber die habe ich halt eigentlich nicht. Und so habe ich diese Briefe geschrieben. Man ist ja sehr höflich geschrieben, aber sind sehr, sehr pointiert.
Aber es steht drinnen, ich habe ihn ja angesehen, es steht drinnen, dass man gemeinsam, die EU und Russland müssen gemeinsam Verantwortung übernehmen, auch für die Souveränität der Ukraine und für eine gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur. Da sage ich, ja, klingt gut, wissen wir. Zum Tango braucht es zwei, auch die andere Seite. Worin liegt das substanziell Neue bei diesem Brief? Oder ist es im Grunde genommen nur ein Appell, den man wiederholt?
Nein, das eigentliche Neu, wenn Sie so wollen, nie ist was neu, ja, ist, dass man, wenn wir so hasserfüllt miteinander umgehen, und das ist es ja im Moment, da können wir, wenn wir da gegenüber vom Tisch sitzen, da werden ja alle diese Sachen gesagt, ob sie wahr sind oder nicht und weiß ich was alles, dass wir erst eine Vorverhandlung, dass immer gut ist, bei solchen Sachen eine Vorverhandlung zu haben, ob man sich nicht im Vorab auf etwas Positives einigen kann, was für beide wichtig ist. Und da ist natürlich, was passiert mit der Ukraine und was passiert mit dem Sicherheitssystem in Europa. Das sind natürlich europäische Ziele, die Amerikaner bei ihren Verhandlungen nicht in dem Sinne haben. Und wir müssen das machen, weil ich glaube, wir sind die EU-Europäer oder NATO-Europäer, was immer wir so nennen wollen, sind ja in einer so schwierigen Situation. Ich meine, jetzt haben wir vielleicht Krieg im Irak, wir haben diese Kriege, Israelskriege, bei allen spielen wir keine Rolle, aber es ist vor unserer Haustür. Dann haben wir die Amerikaner, die ja ganz gerne ein Stückchen von Europa noch mit abkriegen wollen und im Grunde das Transatlantische funktioniert nicht. Dann haben wir einen Krieg auf europäischem Boden, den Ukraine-Krieg, der gefährlichste Krieg, weil hier eben Atomwaffen eine ganz große Rolle spielen. Und also deswegen ist die Gefahr eines Atomkriegs sehr wohl da. Vor allem ist eines, was die Engländer nennen, ein Accidental Nuclear War, also einer aus Versehen, der Überreaktion, weiß ich was alles. Also wir sollten doch ein großes Interesse haben, als Europäer da zusammenzusitzen. Wir müssen den Frieden zurück auf den europäischen Kontinent bringen. Und das können wir nur machen, indem wir mit Russland reden.
Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Meine Damen und Herren, danke fürs Dabeisein. Wir verweisen schon jetzt auf die nächste Folge, die wir in 2 Wochen aufnehmen werden. Sind Sie wieder dabei? Ihnen, meine Herren, Herr von Schulenburg, Herr Astroff, danke fürs Dabeisein.
Ja, vielen Dank Ihnen. Ja, danke.
Bitte gerne.
Und schönen Tag noch.
Ja, tschüss.